Willkommen zum Theo-Podcast. Dieses Mal hören Sie die neurologische Untersuchung Teil 2.
Die Kopfnerven entstammen mit Ausnahmen der beiden ersten, des Nervus olfactorius und Nervus opticus, aus dem Hirnstamm und werden mit Hilfe einfacher Funktionen überprüft. Der Nervus olfactorius wird meistens nicht untersucht. Man muss das Tier bei der Futtersuche oder beim Verfolgen einer gelegten Spur beobachten. Der Nervus opticus ist für den Gesichtssinn zuständig. Der Nervus opticus kann mit Hilfe des Drohreflexes untersucht werden, mit Hilfe des Wattebausch-Testes oder indem man ein Tier gegen Hindernisse führt. Auch die Beobachtung in einem unbekannten Raum ist wichtig. Der Drohreflex ist eine sehr komplexe Reaktion, die erst erlernt werden muss, eigentlich kein eigener Reflex ist. Und es kommt nach einer abrupten Bewegung mit der Hand gegen das Auge zu einem Lidschluss. Der Lidschluss ist die Reaktion. Neben dem Gesichtssinn sind der Nervus facialis und das Kleinhirn an dieser Reaktion beteiligt. Der Drohreflex ist eigentlich eine erlernte Reaktion und ist daher bei Welpen noch nicht vorhanden. Weitere Kopfnerven, die am Auge untersucht werden können. Der Nervus oculomotorius, der dritte Gehirnnerv, ist für den Durchmesser der Pupille zuständig. Parasympathische Fasern des Nervus oculomotorius und sympathische Fasern, die im Rückenmark T1 bis T3 entspringen und im Nervus ophthalmicus zum Auge ziehen, beeinflussen die Weite der Pupille. Bei Erkrankungen des dritten Gehirnnervens entsteht eine zu weite Pupille, eine Mydriase. Bei Veränderung des Sympathikus eine zu enge Pupille, Miose. Sind beide Strukturen betroffen, sind die Pupillen oft ungleich groß. Das nennt sich Anisokorie. Bei Schädigung der sympathischen Fasern an irgendeiner Stelle wird ein Horner-Syndrom beobachtet. Das beinhaltet eine Ptose, eine enge Lidspalte, eine Miose, eine enge Pupille und einen Enophthalmus. Das bedeutet ein zurückgesunkener Augenbulbus. Bei Lichteinfall kommt es zu Kontraktion des Musculus sphincter iridis und zu einer Pupillenverengung auf der belichteten Seite, das ist der direkte Pupillarreflex, und auf der kontralateralen Seite, das nennt sich der indirekte Pupillarreflex. Der dritte, der vierte und der sechste Gehirnnerv sind auch für die Augenbewegungen verantwortlich. Bei passiven Seitwärts-, Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kopfes entstehen vestibuläre Augenbewegungen, ein sogenannter physiologischer Nystagmus. Die Tiere können einem bewegten Gegenstand nachschauen. Erkrankungen im Bereich dieser drei Nerven führen zu Strabismus oder zu pathologischen Nystagmus. Dann kommen wir schon zum fünften Gehirnnerv, der Nervus trigeminus. Er versorgt die Kaumuskeln. Veränderungen im Bereich des motorischen Anteils des Nervus trigeminus bewirken Unterkieferlähmung, Kaustörungen, Speichelfluss, Muskelatrophie. Der sensorische Anteil des Nervus trigeminus wird durch Überprüfung des Korneal- und Palpebralreflexes und der Sensibilität im Kopfbereich beurteilt. Der siebte Kopfnerv, der Nervus facialis. Bei einer Lähmung des Nervus facialis sieht man hängende Ohren, Ptose des oberen Augenlides, ein herabhängendes oberes Augenlid heißt es, und eine schlaffe Oberlippe, eine Asymmetrie bzw. Unbeweglichkeit der Nasenlöcher. Die Kornea kann sekundär geschädigt werden infolge verminderten Tränenflusses und fehlenden Schließen des Augenlides. Der achte Gehirnnerv ist der Nervus vestibulocochlearis. Dieser ist für Gehör und Gleichgewichtssinn verantwortlich. Störungen im Gleichgewichtsapparat resultieren in Kopfschiefhaltung, vestibuläre Ataxie, Nystagmus und Strabismus. Der Nervus glossopharyngicus und Nervus vagus sind für den Schluckreflex zuständig. Bei Ausfällen kommt es zu Schluckbeschwerden oder Atemgeräuschen. Der letzte Gehirnnerv, der zwölfte, ist der Nervus hypoglossus. Dieser ist verantwortlich für Zungenbewegungen.
Weiter geht's mit Teil 3 der neurologischen Untersuchung.